Ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Bewegung Teil meiner DNA ist.
Team, heute nehme ich euch mal wieder mit in die Welt des Basketballs und stelle euch ein absolutes Powerhouse vor, das euch in unserer heutigen Folge zeigt, dass ihr alles schaffen könnt. Sie war Basketballprofi, ist Doktor der Wirtschaftsinformatik, also auch noch ein krasses Brain, und inzwischen versucht sie neben ihrem Vollzeitjob im Ehrenamt ihre große Liebe, den Frauenbasketball, voranzubringen. Sie war wirklich unfassbar offen, um ehrlich zu sein, haben wir beide ein bisschen geweint und gleichzeitig auch super inspirierend. Wir lernen, was man alles wuppen kann, obwohl alles um einen einzubrechen scheint, warum es wichtig ist, so zu sein, wie man sein will, auch wenn andere das anders sehen, und was wir brauchen, damit die Basketball-Heim-WM der Frauen im September in Berlin ein Riesenerfolg wird. Genießt die Folge, gebt uns unbedingt Feedback, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, das hilft uns total, und folgt uns auf Instagram. Und hier ist jetzt für euch Dr. Iriti Amodio.
Wahrscheinlich etwas, was wir beide teilen. Für mich ist das ständige Ausprobieren neuer Wege und das Lernen neuer Dinge und auch das Wachsen an Herausforderungen total wichtig im Leben. Und irgendwie das nach vorne schauen ist für mich zu einer Art Lebensart geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich schon immer nicht stillsitzen konnte, sozusagen, oder es gelernt habe. Ich weiß nicht, wann ich mir das angeeignet habe, aber ich war schon immer in Bewegung, seitdem ich irgendwie denken kann. Ich habe schon immer vor allem nach vorne geschaut, vor allem in harten Zeiten oder in schwierigen Zeiten. Und Bewegung ist für mich quasi so eine Art Vorwärtsbewegung als Schutzmechanismus.
Mega spannend, 1000 Fragen. Für mich, to begin with, für mich sind das zwei Sachen, die du gerade gesagt hast. Einmal Bewegung, physische Bewegung, aber dann hast du ja auch so von Weiterentwicklung und so gesprochen und das ist für mich gar nicht unbedingt physische Bewegung, sondern was Inneres.
Ja, das stimmt. Ja, und ich merke aber auch, dass ich beides brauche. Wenn ich zum Beispiel Wochen habe, wo ich einfach sehr viel arbeiten muss oder sehr viele Themen gleichzeitig anstehen und ich das Gefühl habe, ich komme nicht zum Sport, dann fühle ich mich unausgeglichen, dann werde ich ganz hibbelig. Und deswegen frage ich mich manchmal, kann ich vielleicht einfach nicht stillsitzen? Und gleichzeitig habe ich aber auch dieses, was du gerade angesprochen hast, diese innere Bewegung, den Drang, nach vorne zu schauen, nach vorne zu kommen. Und auch im Kopf kann ich nicht gut stillsitzen sozusagen, sondern setze mich gerne mit Themen auseinander, denke gerne auf Themen herum und möchte auch da, also im Kopf, in Bewegung bleiben. Und irgendwie, genau, beides ist für mich total wichtig, aber du hast schon recht, das sind eigentlich auch sehr unterschiedliche Formen der Bewegung.
Was für physische Bewegungsformen machst du denn noch heute so?
Pumpen.
Pumpen.
Ich liebe es, ins Fitnessstudio zu gehen und mir einfach Gewichte drauf zu ballern und durchzuziehen. Und am liebsten so, dass ich am nächsten Tag Muskelkater habe. Das ist so mein Auspowern. Ich zwinge mich einmal die Woche auch irgendeine Form von Cardio zu machen. Im besten
not
Fall.
Not my favorite.
Not my favorite.
Schon.
Hasse ich. Im besten Fall auch draußen und nicht auf dem Laufband. Ich habe so eine Zwischenform gefunden. Das ist auf dem Laufband mit einer Steigerung einfach gehen. Also so Powerwalking den Berg hoch. Genau, aber da muss ich mich zu zwingen, einmal die Woche irgendwie Cardio zu machen, mich irgendwie zu bewegen und so auszupowern, aber sonst, ich liebe es zu pumpen.
Herrlich. Und dann natürlich nochmal die Frage für die andere Seite der Medaille und die Bewegung für die Birne. Wie gestaltest du die?
Das sind die vielseitigen Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, von Montag bis Sonntag eigentlich. Sowohl im Hauptberuf als auch dann in meinem Nebenberuf und Ehrenamt und ja, einfach sehr, sehr viele Themen, die ich auf der Platte habe. Und da ist natürlich dann auch der Ausgleich, also die körperliche Bewegung, für mich total wichtig, weil mir schon oft auch einfach die Birne raucht und ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt kurz einen Break.
Und das ist tatsächlich der perfekte Übergang zu unserem ersten Stopp sozusagen in unserer Unterhaltung, weil in diesem Podcast haben wir so ein paar strukturelle Elemente, die uns ein bisschen helfen. Und der erste ist die sogenannte FIFA-Karte oder Quartettkarte, wenn wir nicht alle aus dem Fußball kommen. Und zwar darfst du dich, liebe Iriti, einmal bitte selber vorstellen. Wie würdest du deine Quartett- oder FIFA-Karte ausfüllen? Was würde da alles draufstehen?
Ja, das ist jetzt interessant, weil man ja irgendwie immer dazu neigt, sich so ganz chronologisch von vorne vorzustellen. Also ich bin Iriti, ich bin noch 35 Jahre alt, ich vergesse immer, wie alt ich bin, aber ich bin noch 35 Jahre alt und Berlinerin, sogar stolze Berlinerin, wir sind eine aussterbende Spezies. Genau, ich habe viele Jahre Basketball gespielt. In diesem Kontext haben wir beide uns ja auch kennengelernt, sowohl in Deutschland als auch in den USA am College. Aber um es jetzt nicht so langweilig zu machen und diese Chronologie dann fortzuführen, habe ich so ein Thema, was ich gerne aufgreife. Und zwar mein Doktorvater, der mir, als ich meine Promotion begonnen habe, das Feedback gegeben hat, dass mein Leben oder mein Lebenslauf nicht geradlinig genug ist. Und dass ich mich bemühen sollte, mehr Geradlinigkeit in mein Leben zu bringen, weil das dann gut
genug
ist.
Genug wofür?
Wie bitte?
Genug, gerade genug wofür?
Ja, aber es ist so, ne, diese, so ein typischer Leben, so wie man es früher gelernt hat, ne? Man muss sich dann auf eine Sache im Leben konzentrieren, eine Berufung, einem Job nachgehen und dann eine Richtung einschlagen. Und wenn man diese Richtung einmal eingeschlagen hat, geht man diese Richtung bis zur Rente. Und das ist quasi die Legacy, die man hinterlässt. Naja, und das war sein Feedback. Und ich habe das mir sehr zu Herzen genommen, habe da auch viel drauf rumgedacht. Und ich glaube, gerade heute, wenn ich so auf mein Leben schaue und die letzten Jahre, seitdem ich die Promotion da abgeschlossen habe, würde ich sagen, dass genau das nicht zu mir passt. Also, dass ich ein Mensch bin, der diese Mehrdimensionalität braucht, dass mein Leben gestückt ist von vielen verschiedenen Dingen, die ich mache, sowohl im Hauptberuf als auch im Nebenberuf und meinen ganzen, auch im Ehrenamt oder vor allem der Frauensport, dass das eigentlich meine Leidenschaft ist und dass ich darin aber damit ja nicht mein Geld verdiene, sondern dass es einfach ein Thema ist, wo ich sehr viel Energie und sehr viel Engagement für aufbringen kann. Und ich glaube einfach, dass diese Vielseitigkeit in meinem Lebenslauf das ist, was mich ausmacht. Dass ich zum einen eine gute Managerin sein möchte in meinem Hauptberuf, aber eine ebenso gute Funktionärin in meinem Ehrenamt. Und dass ich finde, dass beide Welten für mich sehr, sehr gut zusammenkommen, gerade weil ich diese Vielseitigkeit habe. Und das ist etwas, wo ich was für mich persönlich total bereichernd ist.
Was hast du deinem Doktorvater geantwortet, als er dir das gesagt hat? Vor allem am Anfang der Promotion ist ja ein toller Start.
Ja, toll. Ich hab natürlich Wissen aufsaugen wollen und seinem Vorbild folgen wollen und habe Ja und Amen gesagt. Und habe gesagt, ja, ich bemühe mich, da mehr Geradlinigkeit reinzubringen. Und ja, du hast schon recht. Und das stimmt, das fällt mir jetzt auch auf mit Blick auf meinen Lebenslauf. Aber ja, ich meine, das war bezogen auf mein Studium, weil ich habe in den USA...
Ich wollte gerade sagen, aber ist das eigentlich so?
Ja, weil, naja, ich habe, ich glaube, viele Haken geschlagen. Also ich habe, jetzt komme ich doch zu der Chronologie meines Lebens. Ich habe ja in Berlin irgendwann dann mein Abi gemacht und für mich war sehr früh klar, dass ich in die USA gehen möchte, um da Basketball zu spielen und zu studieren. Ich habe vor allem während der Schulzeit einen Schüleraustausch gemacht in den USA und habe mich da in das Land und in die Basketballkultur und auch in die Familie verliebt, bei der ich da gelebt habe. Und dann bin ich genau an den gleichen Bundesstaat zurück und bin mit meiner Gastschwester aufs College gegangen. Wir haben zusammen Basketball gespielt. Gell? Genau, Washington State.
Cool.
Mit meiner Gastschwester. Und es war natürlich eine ganz besondere Zeit, weil ich war weit weg von zu Hause, bis dann 4 Jahre am College. Du hast ein kleines Fenster im Sommer, in dem du nach Hause kommen kannst. Aber ich habe Weihnachten mit der Familie verbracht, Geburtstage mit der Familie verbracht. Ich war quasi wie das dritte Kind in dieser Familie, auch während meiner Zeit am College. Und ich habe heute immer noch Kontakt mit denen. Die sind meine zweite Familie oder meine Familie. Und deswegen war das eine sehr besondere Zeit, ja, und hat mich auch sehr geprägt. Und ja, für mich war irgendwie klar, dass ich das machen möchte. Und dann meinte meine Mutter, weil ich komme aus einem Akademiker-Innenhaushalt und meinen Eltern war total wichtig, dass ich studiere. Und meine Mutter hat Angst gehabt, dass wenn ich in die USA gehe, dass ich da nichts Ordentliches lerne und nichts Ordentliches studiere. Sport war meinen Eltern jetzt nie so wichtig, sondern Studium und Ausbildung war viel wichtiger. Und dann habe ich mit meiner Mutter einen Deal gemacht, dass ich etwas studiere im Bachelor, was ich dann hier in Deutschland auch nutzen kann, um weiter zu studieren, also um meinen Master zu machen und nicht quasi von vorne anfangen muss, weil das wäre für meine Mutter verlorene Zeit gewesen. Mhm. Und dann habe ich Kommunikationswissenschaften studiert, weil man das 1:1 in Deutschland dann auch sich anerkennen lassen kann.
Witzig. Genau. Habe ich auch gemacht. Ich fand so ein Quatschstudium und deswegen denke ich so, ja, Mom.
Genau.
Hauptsache irgendwas studiert, aber gut.
Aber der Plan ist aufgegangen, weil ich konnte dann hier meinen Master machen, musste nur ein paar Kurse irgendwie noch wiederholen, aber ich habe diese 4 Jahre nicht verloren. In der Wahrnehmung meiner Mutter zumindest nicht. Und dann habe ich hier meinen Master gemacht und Basketball gespielt in Herne, also erst in Chemnitz und dann in Herne und habe dann in Herne oder an der Universität Duisburg-Essen meinen Master gemacht. Und da ging es dann schon los. Der Master hieß Angewandte Kognitions- und Medienpsychologie und der war halt dreigeteilt in BWL, Informatik und ja und so eigentlich Social Media Marketing und so ein bisschen Kommunikationswissenschaften.
Heftiger
Richtig cool.
Studiengang.
Ja. Und der hat mir, das Studium hat mir so Spaß gemacht und hat mir wirklich auch so neue Leidenschaften offenbart, die ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Also gerade an dieser Schnittstelle Informatik und Psychologie, Mensch-Computer-Interaktion, Entscheidungsarchitekturen, wie man die in virtuellen Räumen bauen kann und was ja auch schon wieder dann Richtung Marketing geht. Also einfach sehr vielseitig, genau wie meine Interessen. Und aufgrund dieses Masterstudiums konnte ich dann in Wirtschaftsinformatik promovieren. Und mein Doktorvater war ein Juniorprofessor an der FU Berlin für die Wirtschaftsinformatik. Und er war aber auch an der Universität Duisburg-Essen ein Lektor von mir, weil er dort promoviert hat. Und ja, so habe ich dann quasi, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, ich habe dann relativ früh meine Karriere beendet, bin zurück nach Berlin gekommen, weil also aus familiären Gründen, weil ich hier einfach gebraucht wurde. Und das war für mich dann damals auch der Grund, so ein bisschen mit dem Profisport aufzuhören, weil es hier in Berlin nur eine zweite Bundesliga gab und keine professionellen Strukturen.
Du hast in Berlin auch noch dann zweite Liga ein bisschen gespielt, aber ne?
Genau, das habe ich neben der Promotion dann gemacht, aber es war für mich nicht mehr Leistungssport. Also es war ganz klar mein Fokus, es liegt auf der Promotion und ich spiele nebenbei noch ein bisschen Basketball. Wobei ich sagen muss, dass das bisschen Basketballspielen in der zweiten Bundesliga dann auch zunehmend zur Herausforderung wurde. Genau, und dann habe ich letztendlich dann, ich glaube, zu Covid ganz aufgehört und habe dann fertig promoviert und bin dann in die Berufswelt eingestiegen und habe aber nebenbei immer wieder Möglichkeiten gefunden, dem Frauenbasketball treu zu bleiben und ja Dinge mitzubewegen und anzuschieben, weil das einfach eine Leidenschaft von mir ist. Und ich bin auch Basketball-Fan einfach und gerade der Frauenbasketball in Deutschland liegt mir sehr am Herzen. Und dann habe ich ein Flinterprojekt hier in Berlin begonnen, wo ich einmal die Woche Training gebe. Bin ja auch als TV-Expertin ein bisschen unterwegs an den Wochenenden. Und seit März bin ich Vorstandsvorsitzende der ersten DBBL hier in Deutschland. Ein großes Ehrenamt, große Fußstapfen, in die ich da getreten bin, aber auch eine tolle Herausforderung.
Wo fange ich jetzt an? Ich würde dich erstmal bitten, so wie schon in unserem Panel damals, das Wort Flinter zu erläutern, weil ich glaube, das kennen noch nicht alle.
Genau. Ohne in diesen Buchstabensalat einzusteigen, sage ich immer, Flinter bedeutet alle Personen und Personengruppen außer Cis-Männer. Die sind damit gemeint.
Schon mal gut zu wissen. Und dann, ich arbeite jetzt einfach Step by Step meine Gedanken ab, würde ich noch mal gerne zu deinem Karriereende kommen. Weil du hast jetzt so gesagt, ja, und ich habe immer Basketball gespielt und das war mir schon wirklich wichtig und so. Aber du hast halt auch Nationalmannschaft gespielt. Du hast nicht nur erste und zweite Bundesliga gespielt, sondern du hast das wirklich so weit gepusht, wie das für eine Frau in Deutschland geht. Wie war das für dich, die Karriere zu beenden? Weil persönlich, und das hört man ja auch immer wieder von allen möglichen AthletInnen, die aus diesem Profi-Zirkus aussteigen und jetzt Profi, egal wie viel Geld man damit verdient hat, es geht um die Zeit und die Passion, die man reinsteckt, da stirbt auch immer ein Teil der eigenen Identität. Wie war es bei dir?
Davor hatte ich enorme Angst, dass ich in so eine gefühlte Bedeutungslosigkeit falle, weil man so viele Jahre in den Sport auch gegeben hat, sich auch darüber identifiziert hat. Ich bin immer mit einem Vereinswagen in die Uni gefahren, wo ganz groß mein Kopf an der Seite drauf war. Und ich dachte mal,
so geil.
Ja, heute würde ich, glaube ich, sagen, nee, können wir das bitte anders machen? Aber damals, ich war so durch und durch identifiziert damit, professionelle Basketballspielerin zu sein und fand es cool, dass ich dann mit meinem coolen Vereins, wir hatten so Minigruppe, dass ich damit dann in die Uni fahren konnte. Klar, und das ist eine super kleine Community. Ich meine, Basketball ist irgendwie trotzdem immer noch eine Randsportart in Deutschland, neben Fußball und Handball. Ich glaube sogar auch Volleyball hat teilweise auch, je nachdem, wo man ist in Deutschland, einen größeren Stellenwert. Das heißt, die Basketball-Community ist klein und die Frauen-Basketball-Community ist noch kleiner. Und da eine erfolgreiche Sportlerin zu sein, Basketballspielerin zu sein, bedeutet natürlich was und prägt einen auch. Und als ich dann aufgehört habe, hatte ich vor allem Angst, keinen Platz mehr in dieser Welt zu finden. Mhm. Und deswegen bin ich total dankbar und auch froh, dass ich jetzt auf so viele Arten und Weise irgendwie weiterhin dabei sein darf und einen Platz haben darf und auch was beitragen kann. Deswegen, ja, das, also ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann würde es noch ein bisschen mehr schmerzen. Aber mittlerweile kann ich mich total entspannt zurücklehnen und mir Basketball, Frauenbasketball angucken und das richtig genießen, wohlwissend, dass ich das heute nicht mehr abrufen kann und nicht mehr so aufs Parkett bringen könnte. Und das ist für mich auch total fein. Ich spiele auch selber gar nicht mehr. Ich hatte schlechte Knie, sag ich mal, zwei Kreuzbandrisse. Und ich habe total Angst, wenn ich jetzt spielen würde, dass ich mich verletze und dann diese ganze Nachsorge und OP und Physiotherapie, das könnte ich heute mit meinem Alltag überhaupt nicht mehr aufbringen. Auch die Energie, mich da dann so richtig hinterzuklemmen. Deswegen denke ich mir, ich lasse es einfach gleich und guck einfach zu und feuer an. Und habe andere... Geh pumpen, genau. Und habe andere Rollen gefunden. Also neben der aktiven Spielerin gibt's ja auf dem Parkett und um das Spielfeld herum so viele Rollen, die man bekleiden kann und so viele verschiedene Wege, in denen man auch Teil der Sportart sein kann. Und ich glaube, mein Platz ist jetzt vor allem an der Seitenlinie.
Hast du dir... Oh, entschuldige.
Nee, ich war eigentlich durch.
Hast du dir diese Rollen aktiv gesucht oder ist das zu dir gekommen?
Ich bin da tatsächlich reingestolpert, also von Hölzchen auf Stöckchen, sage ich immer. Kam irgendwie immer eins zum anderen. Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück, dass ich aufgehört habe oder dass ich nach Berlin gezogen bin, war für mich eigentlich, also meine Mutter hatte damals ein Rezidiv, also die hatte Brustkrebs, als ich das erste Mal in die USA gegangen bin. Und dann war sie fast 9 Jahre krebsfrei und hat dann 2017 einen Rückfall gehabt oder der Krebs ist quasi zurückgekommen und sie hatte Metastasen. Und dann im Umfeld meine Mutter war selber Onkologin und hat auch viele, also ihr Umfeld ist, da sind auch viele Ärzte und Ärztinnen und ihre beste Freundin, meine Patentante, meinte dann, Iriti, es ist Zeit nach Hause zu kommen, deine Mama wird nicht mehr lange leben. Und das war total wichtig, das zu hören und auch quasi so direkt mit meiner Patentante da ins Gespräch zu gehen. Sie meinte, ey, die Zeit kriegst du nicht zurück. Klar, ich war immer unterwegs, habe immer überall Basketball gespielt, nur nicht in Deutschland. Und das war, glaube ich, das Beste, was mir jemand hätte sagen können in der Situation. Und da stand für mich gar nicht zur Frage, dass ich weiter in Herne dann damals Basketballspiele oder irgendwo anders in Deutschland, sondern war klar, ich komme zurück nach Hause. Und damals gab es die Regel, wenn du in der Nationalmannschaft spielst, musst du erste Bundesliga spielen, also mindestens erste Bundesliga. Sonst qualifizierst du dich nicht für den A-Kader. Und dadurch, dass es in Berlin nur eine zweite Bundesliga gab, war ich dann automatisch raus, bin dann aus dem A-Kader gefallen. Und für mich war dann auch klar, ich bin nicht mehr A-Kader, ich spiele nicht mehr erste Bundesliga. ich muss mir jetzt einen Job suchen, weil ich erstmal bei meiner Mutter sein möchte und zu Hause sein möchte. Und dann war klar, dass das ist das professionelle Basketballspielen in der Form erstmal vorbei ist. Aber ich bin total froh, dass ich das gemacht habe und dann hier noch schöne anderthalb Jahre mit meiner Mutter hatte, bevor sie dann verstorben ist. Genau.
Heftig.
Ja, und aber zu deiner Frage, ob ich mir das gesucht habe, eigentlich nicht. Ich wurde schon mal ein paar Jahre vorher gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als TV-Expertin in der NBA bei The Zone damals tätig zu werden. Und dann konnte ich mir es überhaupt nicht vorstellen, habe dann in meinem Netzwerk rumgefragt, ob sich jemand anderes das vorstellen könnte. Damals hatte sich Alina Hartmann gemeldet und die habe ich dann quasi mit den Leuten vernetzt. Und dann 2023 wurde ich aber nochmal gefragt und diesmal halt von Magenta Sport für die Frauennationalmannschaft. Und da dachte ich mir, yo, das ist es. Also da möchte ich auf jeden Fall dabei sein, das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Hatte natürlich auch furchtbar Angst, weil ich nicht wusste, wie das für mich ist, dann am Mikrofon zu sitzen und ein Spiel zu kommentieren. Und habe dann aber das gemeinsam mit Alex Frisch gemacht. Der ist sehr erfahrener Kommentator, hat viele Jahre das schon gemacht und ist, seitdem er jetzt Girl Dad ist, auch Frauenbasketball-Fan. Hat zugegeben, dass ihn seine Töchter zum Frauenbasketball gebracht haben. Und das war wie Arsch auf einmal. Wir haben uns so gut verstanden und von der ersten Sekunde an hat das total super harmoniert. Und dadurch habe ich für mich entdeckt, dass mir das Spaß macht als TV-Expertin. Und dann ist das immer weitergegangen. Dann kam die WM der Männer, wo sie Weltmeister geworden sind. Da durfte ich dann eine kleine Rolle spielen und dann kam die NBA dazu. Und dann auf einmal habe ich mich auch getraut, die NBA zu machen und mich da so reinzuarbeiten. Und irgendwie, also so sind die Dinge immer zu mir gekommen. Und ich glaube, grundsätzlich sage ich gerne ja, wenn ich das Gefühl habe, ich traue mir das zu und das fühlt sich gut an und ich habe da auch eine Kompetenz, also ich kann da auch was beitragen, dann sage ich gerne ja zu allem. Und irgendwie, also gerade im Frauenbasketball, habe ich halt total Bock auf die Themen und deswegen habe ich bisher fast immer ja gesagt.
Tolle Einstellung, von der sich sicherlich einige was abschneiden könnten. Ich möchte jetzt mal den Finger in die Wunde legen, Iriti. Du hast ja gesagt, du liebst den Frauenbasketball und dich da in die Themen reinzuhauen. Du bist jetzt Vorständin der DBBL. Was ist denn die Krux am deutschen Frauenbasketball? Da läuft's ja eher so mittel. Egal mit wem ich spreche, auch mit den Girls aus der Bubble, die selber dazugehören, die sagen immer, Mann, und das Produkt ist halt einfach nicht gut. Wir halten die Spielerinnen nicht, es gehen alle weg, wir entwickeln uns nicht. Selbst große Vereine, die feministisch orientiert sind, sagen, ja, wir wollen uns gerne engagieren, aber Frauenbasketball ist tot. Das lohnt sich einfach nicht. Was machen wir denn da jetzt mit?
Ja, und das ist schade, weil wenn man in die USA guckt, ne, dann sieht man ja, dass das Thema gar nicht tot ist, dass das gerade erst anfängt und dass man sogar irgendwie so Start-up-Gedanken im Frauenbasketball entwickeln kann mit Unrivaled, dieser 3x3-Liga, die sich da in der, oder 3x3-Liga, die sich da in den USA etabliert hat und einfach ein Millionengeschäft geworden ist, mit dem man richtig, richtig Geld verdienen kann. Aber ja, du sagst es, was ist mit dem deutschen Frauenbasketball? Ich glaube, dass wir gerade an so einer kritischen Phase sind oder in einer kritischen Phase sind. Wir sagen ja immer, also es gibt viele Traditionsvereine in dieser Liga. Sie ist leider jetzt geschrumpft auf 10 Teams. Wir wünschen uns natürlich, dass sie wieder anwächst auf vielleicht irgendwann mal wieder 12 und perspektivisch ja eher 14 Teams. Wir sehen es ja auch in den USA, in der WNBA, wenn das Produkt lebt und Begehrlichkeiten weckt und die Menschen anzieht, dann ist auch Wachstum möglich. Jetzt haben wir dieses Jahr die erste Saison mit zwei neuen Franchises und vor allem deutsche Spielerinnen, die in diesen Franchises spielen werden. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele WNBA-Spielerinnen, deutsche WNBA-Spielerinnen. Also das ist phänomenal. Das heißt, wir sehen ja überall, dass Wachstum möglich ist und dass ganz viel auch passiert. Und Deutschland muss Wege finden, diesen Schwung auch mitzunehmen und auch mitzuwachsen. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir in 10 Jahren zurückgucken und sagen, ach, das ist alles an Deutschland vorbeigegangen, am deutschen Frauenbasketball. Und ich glaube, dass da Möglichkeiten gibt und dass auch erste Ansätze da sind, wie wir den Frauenbasketball in Deutschland voranbringen können. Sie werden immer wieder erwähnt und wir müssen sie auch immer wieder erwähnen. Das sind diese Standards, die sich die Vereine jetzt auferlegt haben. Das ist ein Schritt, ein richtiger Schritt zur Professionalisierung. Aber ich glaube, die größte Hürde, also neben diesen, weil du fragst, ne, warum stagniert das und warum ist in den letzten Jahren so wenig passiert? Und ich glaube, eine sehr, sehr große Hürde ist, das eine ist zu sagen, wir wollen Professionalisierung und wir erkennen verschiedene Hebel, über die wir das schaffen können. Strukturell, die Standards in den Hallen, die Standards in den Geschäftsstellen. Das sind auf jeden Fall Hebel, die auch wichtig sind, um zu sagen, ach, wir haben jetzt hauptberufliche Trainer und Trainerinnen, die auch die Nachwuchsarbeit leisten können, damit wir in der Breite wachsen können, um in der Spitze besser zu werden. Das sind ja klar alles so Hebel, die wichtig sind und die wurden nicht nur erkannt von den relevanten Playern, sage ich mal, in der Frauen-Bundesliga, sondern man hat jetzt auch sich darauf geeinigt, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Aber ich glaube, wo es noch so ein bisschen hakt und was so ein Thema ist, was mir immer deutlicher wird, ist die kulturelle Veränderung im Frauenbasketball in Deutschland. Und ich sage kulturell, weil es gibt viele Traditionsvereine, die vor allem durch Ehrenamt oder Ehrenämter aufgebaut wurden. Und das sind Menschen, die ihr ganzes Leben teilweise in den Frauensport geben und da ganz viel Leidenschaft und Herzblut reingeben, die aber auch den Frauenbasketball als ihr Baby sehen. Und ich finde gerade immer, wenn du Menschen hast, die Zeit und Energie in etwas stecken und sagen, das ist mein Baby, dann sind sie, dann klammern sie sich an dieses Baby. Sie wollen eigentlich keine Veränderung, weil das bedeutet, dass sie ihr Baby aus den Händen geben müssen. Und es ist einerseits wollen wir und auch diese Menschen, die den Frauenbasketball als ihr Baby betrachten, wollen Fortschritt und die wollen Professionalisierung und andererseits klammern die sich so ein bisschen dran und wollen das eigentlich nicht aus den Händen geben. Und ich glaube, da brauchen wir so einen kulturellen Shift, dass auch sowohl in den Vereinen als auch auf Funktionärsebene, dass wir alle so eine professionelle Distanz zu dem Frauenbasketball auch entwickeln und erkennen oder anerkennen, dass es vielleicht auch wichtig ist, das Baby in die Hände der nächsten Generation zu geben oder Strukturen hinter einem aufzubauen, damit da was nachwachsen kann. Weil man vielleicht als Mensch, der jetzt 30 oder 40 Jahre lang im Frauenbasketball investiert hat, auch an seine Wachstumsgrenzen kommt. Und irgendwann ist es einfach notwendig, dass man frischen Wind reinbekommt, neue Ideen, neue Ansätze und auch einen Kulturshift. Und ich glaube, da sind wir gerade an so einer Sollbruchstelle, wo ganz viel kultureller Wandel im Frauenbasketball passieren muss und wo wir alle eigentlich einen Schritt zurückgehen müssen und sagen müssen, der Frauenbasketball gehört nicht uns, er gehört vor allem den Spielerinnen. Und wir brauchen diese professionelle Distanz, um wirklich Veränderungen auch mit anzuschieben.
Und wie macht man das? Wie kriegt man das hin?
Du, wenn ich die Antwort hätte.
Also weil es klingt für mich total sinnvoll, aber auch derbe abstrakt. Weil wie gehst du jetzt zu den Vereinen und sagst, hallo liebe Geschäftsstelle von Alba und von den anderen Kollegen, bitte distanziert euch und stellt jüngere Leute ein? Nee, jüngere Leute einstellen wäre konkret.
Das wäre eine konkrete Maßnahme. Vielleicht braucht man dafür eine Quote. Nein. Ich glaube, also meine Philosophie ist irgendwie, dass man das gemeinsam angehen muss. Ich bin da auch das, was das betrifft, durch und durch irgendwie Teamplayer. Und ich sehe das ja bei mir in meinem Beruf. Und deswegen kann ich da ganz viele Parallelen ziehen. Ich habe die besten.
Mein Beruf ist jetzt.
Achso, bei der. Genau, also ich arbeite heute als IT-Managerin. Mhm. Bin Product Ownerin und Produktmanagerin und entwickle mit meinem Team gemeinsam Produkte, also Softwareentwicklung. Und arbeite in einem großen Team ganz eng zusammen, auch mit einem anderen Produktverantwortlichen. Also wir teilen uns die Produktverantwortung, weil ich in einem Großkonzern arbeite. Wir haben einmal die Konzernperspektive und dann entwickeln wir das Produkt ja für die internen Betreiber. Also es ist jetzt viel zu abstrakt. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn, bin Teil des Konzerns und es gibt ja viele Tochtergesellschaften und vor allem Betreiber der Deutschen Bahn, die tatsächlich die Züge fahren und sich um die Züge kümmern und um die Flotten kümmern. DB Regio, DB Fernverkehr zum Beispiel. Und wir haben jetzt ein Produkt entwickelt mit der DB Regio, was denen hilft, ihre quasi eine Ferndiagnose über die Fahrzeuge und Fahrzeugflotten zu machen. Also immer den Zustand der Fahrzeuge zu kennen. Das heißt, Daten vom Fahrzeug werden an die Cloud gesendet. Wir holen die dann an unsere Cloud gesendet. Wir verarbeiten die Daten und zeigen sie am Ende den Fahrzeugingenieuren und Fahrzeugtechnikern, damit die wissen, wie ist der Zustand meiner Flotte, wie geht's meinen Fahrzeugen, habe ich irgendwelche seriellen Probleme oder Auffälligkeiten an den Fahrzeugen und so weiter und so fort. Und um dieses Produkt möglichst gut aufzustellen und weiterzuentwickeln, haben wir von Anfang an gesagt, dass wir uns die Produktverantwortung teilen. Wir haben einmal den Konzern, das ist dann mein Teil der Produktverantwortung, und wir haben die DB Regio, die ja quasi eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn ist. Und da sitzt mein Pendant, eine Person, die quasi in die Regio hinein die Repräsentanz für dieses Produkt ist und als Product Owner oder als Produktmanager regiointern auftritt. Und dasselbe sehen wir eigentlich bei der Liga. Ich bin ein gewählter Vorstand als repräsentative Funktion und Interessensvertretung aller Vereine. Und jeder Verein hat eine eigene Repräsentanz und Interessensvertretung. Und wir teilen uns ja quasi die Produktownerschaft über die erste DBBL. Und in meinem Berufsalltag habe ich dasselbe oder ein ähnliches Konstrukt für die Software, die wir entwickeln. Und weil du mich fragst, wie kommt man dahin, diesen kulturellen Wandel voranzutreiben? Ich glaube ganz fest daran, und das habe ich in meinem Beruf gelernt, dass man sich gut kennen muss, gut kennenlernen muss und eine Vertrauensbasis schaffen muss. Mit dem Produktverantwortlichen von der DB Regio habe ich eine sehr, sehr enge berufliche Verbindung. Wir verstehen uns sehr gut, wir sehen uns jeden Tag in Terminen und wir streiten, weil wir unterschiedliche Perspektiven und Interessen vertreten. Und wir streiten aber auf eine gesunde Art und Weise, die das Produkt voranbringt. Und das übertrage ich jetzt auf die Liga und ich denke mir, ich muss alle Vereinsverantwortlichen kennenlernen, ich muss die Vereine kennenlernen, ich muss die individuellen und lokalen Herausforderungen kennenlernen und ich muss ein Vertrauensverhältnis mit den Verantwortlichen in den Regionen und in den Vereinen finden, um mich gut und professionell mit ihnen streiten zu können. Und ich glaube, so, wenn man eine gute Kultur schafft und sich sinnvoll streiten kann, dann schafft man es auch, das Produkt nach vorne zu bringen. Und das ist jetzt mein Ziel, dass wir Zeit brauchen, dieses Vertrauensverhältnis mit den Vereinen oder den Vereinsverantwortlichen aufzubauen. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, weil ich glaube, nur so geht es.
Wie fühlst du dich in deiner neuen Rolle? Fühlst du dich akzeptiert? Hast du das Gefühl, dass du diese Beziehung gut aufbauen kannst? Sind die Türen offen?
Ja, also ich glaube, viele Vereinsverantwortliche oder viele Vereine haben eine gesunde Skepsis. Die kennen mich nicht gut, finden es, glaube ich, gut, dass ich auch als ehemalige Spielerin mir das zutraue und da reingegangen bin, weil ich höre vielerseits, dass es gut ist, jetzt auch mal nicht nur eine Frau zu haben, sondern auch eine ehemalige Spielerin, eine, die selber in der Liga gespielt hat und ja auch aufgrund meiner Erfahrung so so ein bisschen Wissen und Expertise mitbringt. Und andererseits muss ich mir natürlich auch den Respekt erarbeiten und muss denen auch zeigen, dass es mir ernst ist. Und vor allem auch, dass wir haben aktuell die Herausforderung, dass es viele kleine Vereine gibt, die sich auch so ein bisschen, also es gibt so eine Gemengelage von kleinen Vereinen und Herausforderungen eher kleiner Vereine, die sehr stark auf ehrenamtlichen Strukturen aufgebaut sind und größere Vereine, die beispielsweise auch von Männerteams oder die in Strukturen sind, wo auch BBL-Teams, also Männer-Bundesliga-Teams angesiedelt sind und dann eben auch von den Strukturen profitieren können und schon sehr viel professioneller und größer aufgestellt sind. Und das ist so eine Gemengelage, wo, glaube ich, auch die kleinen Vereine am Anfang großen Respekt davor hatten oder Angst davor hatten, dass sich eher die Perspektive der großen und professionelleren Vereine vertrete. Und da ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass ich auch mit den kleineren Vereinen spreche, die Menschen kennenlerne und auch auf deren Bedürfnisse und Themen eingehe. Aber das ist ein Prozess und ich meine, es ist jetzt seit 2 Monaten in dem Amt. Ja. Die Saison ist jetzt gerade vorbei, zumindest in der ersten DBBL. Die zweite DBBL hat jetzt ihr Final Four am Wochenende, dann ist auch die Saison vorbei. Und dann muss ich jetzt den Sommer wahrscheinlich ein bisschen nutzen, um rumzufahren und Hände zu schütteln und mich hinzusetzen und die Menschen kennenzulernen.
Ja, krass. Und wie teilst du dir das auf mit deinem Fulltime-Job bei der DB und dann eben so einem umfangreichen Ehrenamt, das dir persönlich eben auch so wichtig ist und deswegen sicherlich nicht nur viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern auch viel Kappa im Kopf?
Mhm. Ja, also ich bin immer noch dabei, einen Rhythmus zu finden.
Ja, wie gesagt, bist erst kurz dabei.
Genau, ich bin erst kurz dabei. Es ist viel tatsächlich. Es ist ein großes Ehrenamt. Aber ich bin nicht alleine, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe Dorothea Richter-Horstmann, die hat ist auch eine ehemalige Spielerin, ist auch schon jetzt, ich glaube, die zweite Legislaturperiode als Vorständin dabei. Das heißt, sie hat schon auch Erfahrung gesammelt aus den letzten Jahren. Die ist mit im Vorstand und Daniel Endres ist ein Manager von Alba Berlin, der vor allem auch im Männerbasketball viel Erfahrung hat, Vereinsstrukturen in- und auswendig kennt und der sehr, sehr viel Wissen hat im so Sportmanagement-Bereich und Kontext und auch die Vereinsstrukturen in Deutschland gut kennt und super vernetzt ist. Und wir teilen uns die Aufgaben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir treten als Team an und wollen uns die vielen Aufgaben und auch die Last, muss man ja dazu sagen, gleichmäßig auf unseren Schultern verteilen. Und da fühle ich mich sehr gut supported. Also ich habe das Gefühl, dass wir alle gegenseitig wirklich ein Team sind und uns gegenseitig unterstützen und die Bälle zuspielen. Und ich glaube, nur so geht das, weil ich eben noch einen anderen Beruf habe und die anderen beiden ja auch hauptberuflich anderen Tätigkeiten nachgehen. Ja, und dann muss ich mich einfach gut organisieren. Aber das konnte ich schon immer. Ich habe das Gefühl, langsam, ich werde zum kleinen Reisebüro für mich selber. Ja, ich bin einfach sehr gut durchgetaktet und sehr gut organisiert. Aber das ist irgendwie auch etwas, was mir liegt und was mir Spaß macht. Und so viele Themen, wie ich immer in meinem Kopf habe, finde ich trotzdem, dass ich gute Strukturen in meinem Kopf finde. Und da versuche ich jetzt halt eben dieses weitere Aufgabe, dieses Ehrenamt noch mit einzustrukturieren und ja, einfach gut organisiert zu sein.
Boah, wir drücken dir auf jeden Fall sehr die Daumen, ja, dass du da die Bälle für dich auch in einer guten Balance hältst. Pausen sind nämlich sehr wichtig, damit man nicht ausbrennt, sondern einfach ja auch für sich in seinem Zen und in einem gesunden Bereich bleibt. Ich würde jetzt gerne aber nochmal irritieren, weg vom Vereinsfußball, wollte ich gerade sagen, vom Vereinsbasketball hin zum Nationalteam und zur großen Aufgabe, die im September ansteht, weil dazu hast du sicher auch noch ein paar coole Insights. Die WM steht an und das ist was ganz Besonderes, weil sie findet tatsächlich in deiner Heimatstadt auch noch statt, in Berlin. Du lachst schon, du freust dich hoffentlich. Ja. Wie blickst du auf dieses Turnier? Wie ist der Stand? Was können wir erwarten?
Also ich glaube, das werden ganz besondere Momente für die Basketballwelt und ich hoffe auch für ganz viele einfach Supporter und Sportfans in Deutschland. Ich höre schon auch aus dem Fußball, gerade auch aus dem Frauenfußball, ganz oft, ja, die WM, da müssen wir was machen, da müssen wir alle vor Ort sein. Ja, es ist total schön, das gerade auch von aus dem Frauenfußball zu hören und sich da so supported zu fühlen. Ich glaube, das wird ein ganz besonderes Turnier. Das wird sportlich sehr, sehr tough für unsere Frauennationalmannschaft. Aber ich glaube, das wird ein ganz besonderer Moment einfach für dieses Team, weil es sich ja das auch erarbeitet hat, ein Stück weit. Und jetzt die letzten Jahre haben sie so viele kleine Erfolge gefeiert, trotz vieler Hürden und Herausforderungen. Und dieses Team steht, also weil wir haben ja eingangs darüber gesprochen, es passiert gerade so viel im Frauenbasketball. Und eigentlich, wenn man in die USA schaut oder auch nach Europa schaut, wo in Spanien oder in Frankreich so Top-Ligen sind, die eigentlich eine Vorbildfunktion für Deutschland haben, dann denkt man sich, oh ja, und Deutschland ist irgendwie das Schlusslicht. Aber wenn man sich diese Frauennationalmannschaft anschaut, dann denkt man sich, eigentlich geht da voll was. Das sind, wir haben solche tollen Persönlichkeiten, aber auch solche Ausnahmetalente und solche gute und Top-Basketballspielerinnen. Wir haben jetzt Satu Sabali, Niara Sabali, Leonie Fiebig, Luisa Geisesöder und Frieda Bühner. Fünf Spielerinnen der deutschen Frauennationalmannschaft, die in der besten Liga der Welt spielen.
Ja, Mann, klingt nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht.
5 von 12, ja. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dass diesen Spielerinnen, die jetzt natürlich dadurch, dass sie international so erfolgreich sind, auch ein Scheinwerferlicht auf Deutschland werfen, weil man sich fragt, wo kommen die her? Wo haben die Basketball spielen gelernt? Ja, und dann können wir mit stolzer Brust sagen, das sind unsere deutschen Top-Talente. Und die helfen ja auch quasi, die Aufmerksamkeit auf uns zu richten. Und dass diesen Spielerinnen jetzt in Berlin dann so eine Weltbühne geboten wird, das ist was ganz Besonderes. Und ich hoffe einfach, dass es neben dem Spektakel des Team USA, was wir hier haben werden, mit einer Paige Beckers, Asia Wilson, Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, die ganzen, also die Creme de la Creme des Frauenbasketballs, wird in der Uber Arena und in der Max-Schmeling-Halle auf dem Parkett stehen. Das allein ist mindblowing. Neben ganz tollen anderen Nationen und Stars, die da auch auf dem Parkett oder in den Hallen sein werden, hoffe ich natürlich, dass es sportlich auch einfach eine schöne Erfolgsgeschichte für diese Frauennationalmannschaft wird, weil wenn, dann sollte es auf jeden Fall zu Hause möglich sein, mit den Heimfans im Rücken, mit hoffentlich vollen Arenen und auch vielen Events, die drumherum geplant werden, die natürlich dann, wenn ich jetzt wieder aus Blick Frauenbasketball in Deutschland, die natürlich für den Frauenbasketball enorm wichtig sind, weil es die Kids anlockt und hoffentlich dann mit der Strahlkraft dieser Teams dazu führt, dass die Kids in der Sportart bleiben, dass wir in der Breite wachsen. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, so schafft man es ja auch, eine Sportart größer zu machen, ne, wenn man in der Breite wächst. Und diese Strahlkraft soll halt die WM auch haben für den deutschen Frauenbasketball oder auch deutschen Mädchenbasketball, dass wir einfach ganz viele neue Basketballerinnen sehen, die dann irgendwann auch in der WNBA-Spiel stehen und sagen, 2026 habe ich mein großes Vorbild dabei beobachtet, wie sie eine Medaille gewonnen hat. Und das hat mich meine ganze Karriere lang getragen, weil ich wollte das unbedingt auch schaffen und erleben. Und das ist ja das, was man damit, das sind ja die kleinen Flammen, die man damit entzündet. Und deswegen hoffe ich, dass das so eine Erfolgsgeschichte sein wird.
Also, oder natürlich, dass sie in ein paar Jahren in der DBBL stehen, die eine heftige Liga geworden ist, bei der man viel verdienen kann, die top, top notch in der ganzen Welt ist. Das wolltest du natürlich eigentlich sagen.
Das wollte ich natürlich eigentlich sagen. Und da haben wir viel zu wenig von. Alexandra Wilke ist dieses Jahr Finals-MVP und MVP der Saison geworden. Das ist unser Aushängeschild im deutschen Frauenbasketball, wenn es darum geht, wer sind die Stars in Deutschland. Und auch eine Alex Wilke hat natürlich diese Strahlfunktion, diese Strahlkraft. Und wir brauchen ganz viele Alex Wilkes auch in der DBBL, damit die auch die Qualität auf dem Parkett besser wird. Da hast du vollkommen recht.
Wir werden sehen, wie heftig diese WM auf die nächste Generation abstrahlt. Und jetzt mit einem Blick auf die Uhr, liebe Eriti, mache ich einen kleinen Cut. Wir haben nämlich noch 3 Kategorien, die wir abarbeiten dürfen. Du darfst aus meinem kleinen Strauß hier einen ziehen, blind, und damit unser weiteres Vorgehen bestimmen. Wo gehst du rein?
Die goldene Mitte.
Die goldene Mitte ist das... Kannst du nicht lesen? Shootout. Mhm. Also ein kleiner Fragenhagel, den ich dir vorbereitet habe. Du darfst kurz und knackig antworten. Wir wollen natürlich so viel wie möglich über dich wissen, deswegen darfst du gerne auch ein bisschen ausführen. Und jetzt geht's los. Lieber Panel-Diskussion oder TV-Produktion?
Oh. TV-Produktion.
Ja? Mhm. Weil...
Genau, jetzt soll ich ausführen. TV-Produktion heißt ja, dass wir live vor Ort sind bei einem Spiel. Also sonst
es ist es ein Studio. Sein,
sonst, ja, okay, das kann natürlich auch ein Studio. Aber ich habe jetzt, als du gesagt hast, TV-Produktion, habe ich direkt an live gedacht. Und das ist einfach besonders. Das ist eine besondere Atmosphäre. Man steht da in der Halle. Man hat meistens die besten Plätze. Man ist am nächsten dran am Spielfeld. Nicht immer, aber meistens. Und das sind einfach besondere Situationen, weil das sind entweder Highlight-Spiele oder ausverkaufte Hallen oder in der NBA einfach eine krasse Erfahrung. Und diese Energie in einer Halle mitzunehmen und da mit in so einem Hexenkessel zu stehen oder bei einem spannenden Spiel die ganzen Emotionen also auf dem Spielfeld und von den Tribünen fühlen zu können und spüren zu können, das ist für mich ganz besonders. Da geht es mir gar nicht darum, vor der Kamera zu stehen, sondern einfach den besten Platz zu haben in der Halle und das alles aufsaugen zu können. Deswegen TV-Produktion im Live.
Dann switche ich jetzt mal hier meine Fragenreihenfolge und setze folgende hinterher. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie war das Orlando Magic Game in Berlin, das du ja für Amazon Prime live von vor Ort gecovert hast?
Das war eine 10, nicht sportlich, aber von der Atmosphäre und der Erfahrung und auch der Symbolträchtigkeit. Ja? Da zwei Berliner Jungs für einen NBA Europe Game in einer pickepackevollen Uber Arena zu sehen, mit dieser Energie, dieser Stimmung, was das den beiden bedeutet haben muss. Das ist etwas, was die sich nie, glaube ich, niemals erträumt haben als klein, also man träumt als kleiner Junge davon, irgendwann in der NBA zu spielen. Man wagt sich gar nicht so weit zu träumen, zu sagen, und ich hole die NBA nach Berlin, in meiner Heimatstadt. Das war schon ein schöner Moment. Und ich selber habe natürlich die Atmosphäre total genossen. Aber wenn ich mich in Franz und Moritz Wagner hineinversetze und in das, was das für die bedeutet haben muss, dann ist das total besonders. Und da habe ich mich einfach sehr für die beiden gefreut.
Gute Antwort. Dann passt doch die nächste auch wunderbar. Europäischer oder US-Basketball? Der Klassiker.
Der Klassiker. Einfach generell, ne? Du sagst jetzt, du sprichst jetzt nicht dass die Spielweisen an und die Qualität des Basketballs, sondern.
Du darfst es ganz frei beantworten. Du kannst sagen, hey, Qualität besser hier, Marketing besser da.
Nee.
Mehr Soul hier.
Nee, ich nehme das Full Package.
Bitte.
Und klar, es ist ein sehr gelecktes Produkt in den USA. Aber das ist das, wonach wir alle streben. Das ist das, was wir alle erreichen wollen. Das ist unser Vorbild, unser Leitbild. Kulturell, basketballtechnisch, auch von der Art zu spielen. Fast alle deutschen guten Spieler hatten US-amerikanische Vorbilder. Also ist es das US-amerikanische Produkt für mich und vor allem die WNBA.
Nice, schöne Antwort. Ganz andere Richtung. Du hattest zwei Kreuzbandrisse, du hast es vorhin schon kurz gesagt. Was war für dich das Schwerste, das Mieseste daran?
Der Kopf. Also klar, man hört es auch immer wieder, es ist körperlich eine riesen Herausforderung, wieder fit zu werden und dann auf das Niveau zu kommen, das man vor den Kreuzbandrissen hatte. Das war ein langer und harter Weg, aber der Kopf war für mich so ein bisschen die Sollbruchstelle und das, was mir am meisten zugesetzt hat. Aber auch etwas, wo ich sehr viel daraus gelernt habe und sehr, sehr schnell dran gewachsen bin. Und auch die Entscheidung zu sagen, okay, ich mache das nochmal. Ich kämpfe mich zurück. Weil irgendwann muss man diese Entscheidung für sich treffen, weil so auf halber Pobacke so eine Recovery anzugehen, bringt überhaupt nichts. Und irgendwann führt man mit sich einen inneren Dialog und muss sich eigentlich entscheiden, ziehe ich das jetzt nochmal durch und mache ich das nochmal und kämpfe mich zurück oder lasse ich es einfach bleiben? Und nach meinem zweiten Kreuzbandriss war meine erste Reaktion, ich lasse es. Mein Körper ist nicht gemacht dafür. Ich hatte große Ambitionen. Ich wollte XYZ erreichen, aber ich lasse es einfach. Und dann kam ein Moment, wo ich einen Schalter umgelegt habe und gesagt habe, nee, scheiß drauf. So kann ich das nicht beenden. Und in der Saison habe ich war ich ja natürlich gesidelined und habe ganz, ganz viel meiner Reha in der Halle gemacht, während der Trainingseinheiten von meinem Team. Und es gibt in den USA, meine beide Kreuzbandrisse waren am College in den USA, und es gibt Awards, die nach jeder Saison vergeben werden. Und ein Award war Most Inspiration.
Den Kreuzband.
Ja, ich habe den
Kreuzband Award.
Ich habe auf jeden Fall den Kreuzband Award gewonnen.
Sorry.
Nee, auf jeden Fall. Hängt hier. Nee, aber ein Award war Most Inspirational Player. Und nach dem zweiten Kreuzband hat mein Team mich zum Most Inspirational Player gewählt. Und das, ich glaube, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Bis heute. Und weil das für mich dieser Knackpunkt war, dieser Moment, in dem ich gesagt habe, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und da habe ich mir wirklich zurückgekämpft und da bin ich auch sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe.
Glaube ich. Toll. Finde ich schön. Was war deine besonderste Station als Profi?
Puh.
Ah, und ich möchte nochmal rephrasen, als Basketballspielerin.
Ich glaube, trotz aller Hürden und Herausforderungen und Ambivalenzen war es der A-Kader.
Mhm. Ambivalenzen?
Ja, ich hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Nationalmannschaft. Aber trotzdem hat mir das sehr, sehr viel bedeutet. Und damals waren wir nicht gut. Wir haben keine Spiele gewonnen. Wir hatten nicht mal Turniere, in denen wir spielen durften, sondern wir haben Jahr um Jahr die Qualifikation für eine Europameisterschaft verpasst.
Ach doch, ja klar.
Ja. Das war meine Ära im A-Kader. Und es war echt so eine Dürreperiode des deutschen Frauenbasketballs, auch eine sehr, sehr lange. Und trotzdem hat es mir unheimlich viel bedeutet. Und ja, ich hatte wie alle anderen auch sehr, sehr viele Ambivalenzen damit. Und trotzdem würde ich sagen...
Möchtest du das erläutern? Lieber nicht?
Na, ist fein. Ich übe mich ja darin, auch ein bisschen mehr meinen Filter zu benutzen. Aber wenn man mal einfach von oben drauf schaut, hatten wir einen A-Kader, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, für den sich niemand interessiert hat.
Mhm.
Weder der Verband, weil wir sportlich überhaupt nicht erfolgreich waren, noch irgendwie die Basketball-Community, weil wir sportlich nicht erfolgreich waren. Wir haben uns als Spielerin, glaube ich, so ein bisschen alleingelassen gefühlt. Jedes Jahr gab es einen neuen Bundestrainer, der oder die das so ein bisschen nebenberuflich gemacht hat und halt einberufen werden musste, weil jeder A-Kader einen Bundestrainer oder Bundestrainerin benötigt. Und wir waren irgendwie auf dem Abstellgleis, niemand hat sich für uns interessiert. Dementsprechend, leidenschaftslos waren die Lehrgänge, die Turniere, krass. Die Freundschaftsspiele, die wir gemacht haben, in irgendwelchen kleinen Hallen, Mehrzweckhallen, sind irgendwo...
Selber den Boden aufgebaut.
So ungefähr, so hat sich das angefühlt. Mm. Mhm. Und es waren Sommer, die wir alle geopfert haben, weil das eigentlich unsere Pausen waren. Und für mich war das immer besonders herausfordernd. Ich war lange in den USA, bin zurückgekommen, hatte dann irgendwann richtig Fernweh, wollte eigentlich in Berlin bleiben, bin dann nach Chemnitz gegangen, weil ich mich nicht so weit weg von Berlin getraut habe. Bin dann aber weiter in Pott nach Herne gegangen, war dann wieder sehr viel weiter weg von Berlin und wollte die Sommer eigentlich nutzen, um mit meiner Familie zu sein, meine Freundinnen zu sehen. Und dann wolltest du trotzdem irgendwie Teil des A-Kaders sein und hast dich auch verpflichtet. Bist dann immer nach Chiembaum und irgendwo hingetuckert und warst halt wieder nicht zu Hause und hattest halt wieder keine Zeit für die schönen Dinge im Leben. Oder halt vielleicht auch mal Recovery von einer Saison. Und deswegen hatte ich große Ambivalenzen damit, das zu tun. Und war trotzdem unheimlich stolz. Und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es war auch eine sehr prägende Zeit. Und ich persönlich hatte die Herausforderung, dass ich vom College kam. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man einen Bundestrainer hat, die jeden Sommer wechseln, dann befassen die sich auch nicht groß mit den Spielerinnen. Und eigentlich wurden immer nur... Also ich bin dann da irgendwie reingerutscht, weil man gesagt hat, hey, ihre Team müsste man sich mal angucken. Die kommt vom College. Und das in der Bundesliga ganz gut. Das heißt, ich wurde so pflichtmäßig die ersten Male eingeladen und habe es dann irgendwie in Kader geschafft. Aber man hat sich nicht großartig für mich interessiert oder sich mit mir entwickelt. Nachdem ich zum Beispiel in die zweite Bundesliga gewechselt bin, habe ich nie wieder was von einem Bundestrainer gehört. Also hat sich einfach nie wieder jemand bei mir gemeldet.
Ja.
Da habe ich natürlich schon auch ein bisschen dran zu knabbern gehabt.
Krass.
Ja. Aber wir sind jetzt an einem anderen, haben uns entwickelt.
Wir sind jetzt in einem anderen Stand. Wir haben uns weiterentwickelt, ja.
Genau. Und es geht nur noch nach vorne.
Sehr gut.
Ja.
Das ist doch was. Das hast du schön gesagt. Gut gefiltert.
Sehr gut. Check.
Zwei kurze haben wir noch. Würdest du deinen Doktor nochmal machen?
Ja.
Also nicht, würdest du jetzt einen zweiten Doktor machen, sondern ja.
Ja.
Ja, das kam wirklich ja. aus tiefstem Herzen gerade. Tell me.
Ja, also ich habe so ein Bachelorstudium gemacht, was ich nur abhaken musste. Habe dann ein Masterstudium gemacht, wo ich mich in die Themen verliebt habe und konnte dann noch spezieller werden und habe in etwas promoviert, was eine Leidenschaft in mir erweckt hat. Und deswegen, je länger ich studiert habe oder gelernt habe in meinem Leben, desto spezifischer und interessanter wurde es eigentlich. Und desto besser wurden auch immer meine Noten. Deswegen, die Promotionszeit hat mich sehr geprägt, auch heute, dass ich so strukturiert in meinem Kopf bin und gut organisiert bin. Das habe ich vor allem der Promotionszeit zu verdanken. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich habe da sehr viel gelernt.
Ich habe dich natürlich auch ein bisschen auf Instagram gestalkt, bevor wir hier reingegangen sind. Du hattest 2023 dann, als du den PhD fertig gemacht hast, so einen schönen Text geschrieben. Du hast geschrieben, "Beyond happy and proud that I could close this chapter in my life, I began my PhD to impress my mom and follow in her footsteps, even though I had to finish this chapter without her. I wasn't alone. I'm grateful for every single person who stepped in, picked me up and carried me across the finish line. Thank you, you know who you are, Dr. Mojo." Das fand ich ja gut.
Ach, oh, jetzt bist du ja, hier krass. Emotional.
Ja, also aber war ja auch krass. Also du hast gesagt, du kommst aus einem AkademikerInnen, hast du ganz klar gesagt, ja. Haushalt. Und hast also irgendwie deine Mom auch als Vorbild, ja?
Definitiv.
Der du folgen wolltest.
Ja, also ich bin zu 100% Mama-Kind gewesen oder bin es noch, also weil sie prägt mich ja auch heute noch.
Mhm.
Ja, und ich bin diesen Weg gegangen, auch um sie zu beeindrucken und ihr zu zeigen, guck mal Mama, ich kann beides. Ich krieg das hin. Und meine Mama hat viele Jahre oder hat Karriere als Ärztin gemacht, hat sich auch einen sehr, sehr schwierigen Bereich ausgesucht in der Onkologie, hat auch vieles davon mit nach Hause getragen. Und war einfach eine sehr, sehr tolle Person und ein sehr, sehr tolles Vorbild.
Wunderbar. Ich bin mir ganz sicher, sie ist richtig stolz auf dich. Dr. Mojo, you're doing it, you're doing it. Ich heule auch.
Oh,
eine schnelle haben wir noch. Was wird am wichtigsten für die Heim-WM?
Voller Hallen.
Ganz anderes Thema. Voller Hallen.
Ganz easy, voller Hallen. Kommt alle in die Uber-Arena, in die Max-Schmeling-Halle, besetzt jeden freien Platz, schreit, feuert die Teams an. Nicht nur uns, also kommt auf jeden Fall zu den deutschen Frauen. Also das ist ein Muss. Aber geht auch zu den anderen Spielen und zeigt, dass es in Deutschland Basketballkultur gibt. Für den Frauenbasketball. Das müssen wir schaffen, dass die Hallen voll sind. Mhm. Und dass Leute sich, ich hatte einen Moment, vielleicht das ganz, ganz kurz, ich hatte einen Moment bei der EM-Vorrunde in Hamburg. Da war ich auch als TV-Expertin dabei und wieder, ich war ganz nah am Spielfeldrand und da kannst du ja auch so kleine Sachen beobachten. Die Hamburger Halle, in der wir gespielt haben, war pickepacke voll. Die hat nicht viel Kapazität. Ich glaube, 3500 Leute passen da rein, aber sie war für das Deutschland gegen Spanien-Spiel ausverkauft. Und Leonie Fiebig kennt natürlich die spanische Nationalmannschaft sehr gut. Und ich habe einen Moment beobachtet zwischen Leonie Fiebig und einer spanischen Spielerin, kurz vor dem Spiel. Und die stand in der Halle und hat so gemacht, also ich habe natürlich nur die Körpersprache...
Spanierin oder?
Die Spanierin. Ich habe natürlich die Körpersprache interpretiert, aber sie hat mit ihren Händen gezeigt, Wahnsinn, was hier für eine Atmosphäre herrscht, hat mit ihren Händen quasi umhergezeigt. Und Leonie Fiebig hat ganz stolz genickt und gesagt, ja, cool, ne? Und diesen Moment für die Gästinnen bei der WM, dass die in den Hallen stehen und sagen, Alter, was geht denn hier in Deutschland? Was ist denn das für eine geile Atmosphäre? Das müssen wir auf jeden Fall schaffen.
Ich bin auch gerade von unserem Thema davor noch irgendwie am Wasser gebaut, aber ich sag dir was und ich habe das auch schon in mehreren Folgen gesagt. Das catcht mich jedes Mal. Ich habe jetzt auch wirklich lange selber keinen Sport mehr gemacht. Aber wenn ich eine volle Halle sehe mit Menschen, die das Frauenteam anfeuern, ich habe jedes Mal Pipi in den Augen. Ja. Es ist so besonders. Es wiegt so viel. Und deswegen, wenn ihr das hört, Holt euch ein Ticket.
Holt euch ein Ticket.
Auch wenn ihr einfach nur da sitzt. It's important.
Ja, show up.
Okay. Wir sind ein bisschen in der Zeit hinterher. Ich hoffe, du hast noch einen kleinen Moment, weil wir haben noch zwei weitere Kategorien.
Ich mach schnell jetzt.
Nö, wir nehmen uns Zeit, außer du musst weg. Aber ich wollte es nur mal kurz sagen. Wie machen wir weiter?
Links. Ich bin Linkshänderin.
Das? Mhm. Lefty. Dann ist es jetzt, Mann, mit diesem Filter ist scheiße. Zeit für den
Einwurf. Ah.
Dein Thema, das du hier platzieren kannst, völlig frei und kreativ.
Ja, ich habe es eigentlich schon...
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, das geht jetzt schnell, weil ich habe es eigentlich schon eingangs gesagt. Wir müssen weg von diesem Babysyndrom im Frauensport. Vor allem Frauensport, der auf ehrenamtlichen Strukturen aufgebaut wird. Es ist ehrenhaft und es ist toll und bemerkenswert, was Menschen in die das ist jetzt nicht nur der Frauenbasketball, ne, aber in diese Sportarten hineingeben. Und ohne Ehrenämter würde es viele Sportarten so in der organisierten Form in Deutschland heute nicht geben. Aber wenn wir den Schritt zur Professionalisierung schaffen wollen, wenn wir Leistungssport machen wollen, müssen wir weg von diesem Babysyndrom. Und dann brauchen wir alle eine gesunde Distanz zu dem Produkt und müssen Entscheidungen treffen, die im Besten für das Produkt sind und nicht in Eigeninteressen, fürs eigene Ego, fürs eigene Herz, für die eigene Leidenschaft. Und vielleicht noch ein Punkt, mein eigenes Ziel ist, dass wir es schaffen, dass auch aktive Spielerinnen mehr mitgestalten, dass nicht immer über die Köpfe der Spielerinnen hinweg entschieden wird, wie Strukturen aussehen soll und wie ihr Arbeitsalltag aussehen soll, sondern dass wir Spielerinnen mit an den Tisch bekommen, ähnlich wie es auch in den USA beispielsweise vorgelebt wird. Da haben die Spielerinnen ihren eigenen CBA ausgehandelt. Ich möchte, dass wir das in Deutschland schaffen, und das sind aber Schritte 5, 6, 7 wahrscheinlich, aber dass wir irgendwann dahin kommen, dass auch Spielerinnen sich einbringen und mitgestalten und eine Stimme bekommen. Weil aktuell wird immer über die Spielerin gesprochen und über die Spielerin entschieden und über die Lebensrealitäten der Spielerin entschieden. Und ich möchte dahin kommen, dass die ermächtigt werden, für sich selbst zu sprechen.
Muss die DBBL sich auch mehr wie ein Startup organisieren? Du hast es vorhin schon gesagt, so läuft es in den USA. So läuft es ja tatsächlich nicht nur in der WNBA oder bei Unrivaled, was ja literally ein Startup ist, sondern auch, keine Ahnung, in der MLS oder so. Und das heißt nicht WMLS, ich habe es vergessen. Das ist jetzt mein Fail, aber in der Frauenfußballliga da drüben auf jeden Fall. Da wird alles total wirtschaftlich gesehen. Da wird alles eben wie ein Start-up organisiert und das funktioniert da drüben ja ziemlich gut.
Ja, ich glaube, es braucht gar nicht so wirklich den Start-up-Gedanken, aber du hast es schon gesagt, wir müssen wirtschaftlich agieren. Und wenn man mit dem Babysyndrom aus so einer Leidenschaft und Emotionalität heraus agiert, dann ist das selten wirtschaftlich. Und da möchte ich dann halt einfach wegkommen. Oder da müssen wir, denke ich, als Liga und als Frauenbasketball in Deutschland von wegkommen. Einfach ein bisschen professioneller werden und auch wirtschaftlicher agieren.
Voll. NWSL. Das war jetzt noch mir wichtig. Ja, dass wir es so nicht stehen lassen. Ja, ist gut. Okay. Der Einwurf war gut. Ich hoffe, es hört jemand zu und dreht an den richtigen Schrauben oder hört dir zu, wenn du im Sommer Hände schütteln gehst. Alrighty, letzte Runde ist der Head Coach. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst. In dieser Kategorie dürfen meine Gäste auch ganz kreativ antworten, wer oder vielleicht auch was, eine Tätigkeit oder irgendwas ganz Wildes, was wir noch nie hatten, fungiert für dich in deinem Leben oder hat fungiert in der Vergangenheit wie ein Head Coach?
Also für mich sind das nicht Dinge, sondern vor allem Menschen. Wir haben schon über meine Mutter gesprochen und die hat mir zwei wundervolle beste Freundinnen hinterlassen, die heute meine Tanten sind oder die ich quasi als meine Tanten jetzt heute instrumentalisiere. Ja. Die sind meine Familie geworden und die haben mich durch diesen Prozess natürlich begleitet. Die haben selber ihre beste Freundin verloren. Die sind zwei sehr unterschiedliche Frauen. Die eine habe ich auch, kenne ich schon, seitdem ich weiß nicht, in Windeln war. Die sind auf jeden Fall meine Headcoaches, so was das Leben allgemein betrifft. auch gerade weil sie so unterschiedlich sind, decken die eigentlich alles ab, was ich brauchen könnte an Rat jemals in meinem Leben. Und tatsächlich neuere Head Coaches, die ich aber auch nicht missen wollen würde, gerade in Bezug auf Basketball, sind den von mir vorhin schon angesprochenen Alexander Frisch und seine Frau Aissa Frisch. Ich habe Alex ja, wie gesagt, 2023 kennengelernt. Der ist Kommentator. Wir machen vor allem die Frauen-Nationalmannschaft oft zusammen. Er als Kommentator, ich als TV-Expertin. Und Alex ist so ein richtig, richtig toller Mensch. Der ist richtig sauber, richtig stabil, richtig gerade, richtig fair. Und er war zum Beispiel die erste Person, die ich angerufen habe, um zu fragen, also ich wurde ja gefragt, ob ich mich zur Wahl stellen lassen möchte für den als Vorstandsvorsitzender für die DBBL. Und er war die erste Person, die ich gefragt habe, hey Alex, was hältst du davon? Und habe ich nochmal mehr gemerkt, auch durch diesen ganzen Prozess, dass mir sein Rat sehr wichtig ist. Der hat so eine sehr besonnene und kluge Art. Der ist Richter im Hauptberuf. Und mit dem einfach mal so Dinge durchzuspielen, ihn nach Feedback zu fragen, ist für mich total wichtig geworden, gerade in Bezug auf Basketball, wenn ich da so vor so großen Entscheidungen stehe. Und seine Frau Aissa ist das komplette Ebenbild von ihm. Also ich habe noch nie so einen perfekten Menschen in meinem Leben getroffen. Und Aissa ist noch mal mehr wie große Schwester als Alex.
Schön.
Aber trotzdem, ihre Meinung, ihr Rat, in vielerlei Hinsicht ist sie auch eine Person, die ich auf jeden Fall immer anrufe und nach Rat frage. Und das sind einfach für mich so Wegweiser in meinem Leben. Ich glaube, die vier Personen. Ich weiß gar nicht, ob denen das so bewusst ist, aber ohne die würde es nicht gehen.
Wie schön. Dann schicken wir vielleicht denen jetzt mal im Anschluss diesen Ausschnitt, weil es ist schon auch wichtig, den Leuten das zu sagen.
Ja, vielleicht sage ich Aissa Bescheid.
Dass alle wissen, wie wichtig man für einen ist, oder? Weil es ist doch auch schön zu wissen, dass man für jemand anderen so ein Leuchtturm ist und offensichtlich so eine besondere Rolle oder Wirkung hat.
Total. Da sagst du was ganz Wichtiges. Ich muss es denen auch eigentlich viel öfter sagen. Man setzt das immer so voraus, ne? Man hat dann diese Menschen im Leben gefunden, die für einen total wichtig sind. Und ich finde, man kann gar nicht oder man sollte, oder ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, gerade diesen wichtigen Menschen in meinem Leben noch viel öfter zu sagen, wie wichtig sie mir sind und wie besonders sie für mich sind. Und da auch so noch mehr Wertschätzung reinzubringen. Ist für mich auf jeden Fall ein Thema, weil viel Zeit habe ich nicht oft. Auch viele Freundinnen, die oft sauer sind auf mich, weil ich eben oft nicht da bin. Und auch da, ich habe einen wundervollen Freundinnenkreis, ganz tolle Frauen, die sehr geduldig mit mir sind und mich immer mit offenen Armen empfangen, auch wenn ich sie ärgere und nicht immer da sein kann.
Irizi, das war eine tolle Folge. Das war eine ganz besondere, schöne Stunde. Tausend Dank, dass du so offen warst, aus deinem Herzen gesprochen hast, uns einen Einblick gegeben hast in die verschiedenen Welten, die du kombinierst und auch die Struggles, die dazugehören. Wir drücken dir, das ganze Team, wir sind ja jetzt inzwischen über 100 Ladies, die hier schon hintereinander oder nebeneinander stehen. Wir drücken dir ganz fest die Daumen und natürlich, dass die DBBL die neue europäische WNBA wird. Und zu guter Letzt hast du noch eine kleine Aufgabe, weil wie sich das in einem guten Team gehört, brauchen wir alle manchmal einen Pep-Talk, brauchen wir eine kleine Motivationsrede. Und deswegen darfst du jetzt diese Folge schließen mit genau das, einem kleinen Pep-Talk an alle Zuhörenden und darfst ihnen sagen, warum man immer an seine Ziele und seine Wünsche glauben muss, egal was passiert.
Cool, das ist jetzt eine große Aufgabe. Ja, wir sind damit gestartet, dass es vor allem vorwärts oder schön ist, das Leben vorwärtsgerichtet zu leben. Und ich glaube, also ich lebe das auf jeden Fall in meinem Leben. Das ist in meiner DNA. Und Lisa, du bist es aber auch. Und viele Frauen, die du hier auch interviewst, ja, haben diesen vorwärts gerichteten Weg und diesen vorwärts gerichteten Blick. Und du hast es so schön gesagt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, weil wir uns kurz eingecheckt haben. Du meinst, man muss auch mal durchatmen, man muss sich auch mal ausruhen. Und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht so ein bisschen aus dieser Folge und aus unserem Gespräch mit auf den Weg nehmen können und sollen. Bei aller Vielseitigkeit und bei aller Menge an Themen, Fülle an Themen, die wir machen, die du machst, die ich mache, die das ganze Team hier macht. Es ist wichtig, sich kleine Inseln zu schaffen. Vielleicht sind es auch Menschen, die diese kleinen Inseln sind oder Orte, die diese kleinen Inseln sind. Aber ab und zu durchzuatmen. Oder man geht mal ins Gym und pumpt, ja, dass man an nichts anderes mehr denken kann, außer an den Schmerz in den Muskeln. Findet Inseln, findet heraus, was eure Inseln sind. Nutzt diese Inseln, um durchzuschnaufen und dann geht weiter nach vorne, weil Team Lisa ist Gold wert. Und es ist sehr, sehr schön, dass es diesen Ort hier gibt und dass du diese Geschichten erzählst mit diesen ganz tollen Frauen und Persönlichkeiten. Und durchschnaufen und weitermachen.
Perfektes Schlusswort. Iriti, tausend Dank.
Danke.